ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Die Dinge geschehen schnell dieser Tage. Die jahrzehntelange Gewaltherrschaft des Assad-Clans in Syrien ist abrupt zu Ende gegangen und die Folgen reichen bis nach Deutschland. Denn die politische Debatte rund um den Verbleib von Syrerinnen und Syrern hierzulande läuft bereits. Das Bundesamt für Migration hat erstmal Entscheidungen über Asylanträge von Menschen aus Syrien ausgesetzt. Und viele Syrer sind ja in den vergangenen Jahren vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflohen, auch in unserer Region. Wie Sie auf die aktuellen Entwicklungen schauen, hat RBB-Reporterin Birgit Radatz erfragt.
Das ist ein sehr, sehr großer Tag für uns. Das ist der beste Tag in meinem Leben und in dem Leben von vielen hier.
Wir sind alle so zufrieden, glücklich natürlich, weil Assad ist endlich weg.
Der beste Tag in meinem Leben. Sie können nicht vorstellen.
Ich kann nicht glauben, dass der Diktator ist weg.
Auf der Sonnenallee werden Kuchen in Form der syrischen Flagge verteilt. Fast überall müde, aber zufriedene Gesichter. Manch einer jedoch schaut mit gemischten Gefühlen auf die Situation, besonders in Deutschland. Unter den Kurdinnen und Kurden beispielsweise geht die Angst um, dass der IS und andere dschihadistische Gruppierungen die Oberhand gewinnen könnten. Ein zweites Afghanistan sozusagen entstehen könnte, sagt Linken-Politiker Ferhat Kocak, Sprecher für Flucht im Berliner Abgeordnetenhaus.
Die sogenannten Rebellen sind keine homogene Gruppe. Unter ihnen finden sich auch IS-Terroristen und andere dschihadistische Milizen. Diese kämpfen derzeit gemeinsam mit der Türkei im Nordosten Syriens gegen die dortige kurdische Selbstverwaltung. Sie bombardieren, ermorden Zivilistinnen und verschleppen Frauen und Mädchen. So wie wir es damals auch vom IS kennen.
Derzeit werden Menschen nicht aktiv nach Syrien abgeschoben. Kocak fordert genauso wie der Flüchtlingsrat Berlin ein Bekenntnis, dass dies nun erst einmal so bleibt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte angekündigt, zunächst Entscheidungen zu Asylanträgen syrischer Staatsangehöriger zu pausieren. Möglicherweise auch, weil es derzeit de facto keinen Kontakt zu der Rebellengruppe in Damaskus gibt. In Berlin betrifft die Entscheidung, die Anträge zu pausieren, fast 1.500, in Brandenburg etwas mehr als 730 Menschen. Emily Barnickel, Vorsitzende des Flüchtlingsrats Berlin, warnt, dass die Situation in Syrien derzeit unsicher sei.
Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Grund, hier jetzt Entscheidungen zu pausieren oder davon auszugehen, dass die Lage in Syrien irgendwie sich drastisch verbessern würde in den nächsten Monaten für die Menschen.
In der Nacht wurden laut dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit Drohnenangriffe der Türkei auf den nördlichen Teil Syriens geflogen. 12 Menschen sollen getötet worden sein. Auch Anas Modamani will erst einmal abwarten. Er machte kurz nach seiner Ankunft in Deutschland ein Selfie mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und hat nun fast 10 Jahre seines Lebens in Berlin verbracht.
Und 10 Jahre sind nicht wenig. Ich habe hier studiert, Freunde, ich habe ein Zuhause, ich habe eine Frau. Meine Frau kommt aus der Ukraine und ich habe Freunde in Berlin und das ist mein zweites Zuhause.
Trotzdem, so sagt es Modamani, würde er nach 10 Jahren gern seine Mutter einmal wiedersehen.
Das ist der Bericht unserer Reporterin Birgit Radatz. Ein großer Tag für einen Überflieger. Im Berliner Estrell Hotel wurde heute der beste junge Luftverkehrskaufmann Deutschlands geehrt. Linus Schwenger heißt er und er hat in Königs Wusterhausen sowie auf dem Flughafen BER gelernt. Dafür ist er extra aus Baden-Württemberg hergezogen. RBB-Reporterin Iris Wußmann hat den 21-Jährigen vor der Ehrung auf dem Flughafen getroffen.
Schlank, kurze blonde Haare, ein freundliches Lächeln und Schlips und Anzug. Linus hat sich schon für den Abend in Schale geworfen. Aufgeregt ist er, klar. Hier auf dem Flughafen, da fühlt er sich wohler, das ist sein Zuhause.
Also, dass ich in die Luftfahrt will, das war eigentlich schon lange klar. Flugzeuge sind einfach was Besonderes und dafür fasziniere ich mich. Mit 4 oder 5, da war ich erstmal so richtig mit meinem Opa zusammen am Flughafen und wir haben Flugzeuge angeguckt. Seitdem bin ich davon nicht mehr weggekommen.
Dass es ausgerechnet der BER, der vor dem Start als Pannenflughafen seinen Namen weg hatte, geworden ist, einige seiner Freunde hätten schon gelästert.
Allerdings, sowas wird es in Deutschland vielleicht nicht mehr geben, weil ich es einfach super spannend fand, den gerade erst eröffneten Flughafen hier kennenzulernen und mit dem zusammen zu wachsen und gemeinsam zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Und es war dann der Ansporn, warum ich unbedingt hierher wollte.
Bei der Ausbildung, die er parallel zum Studium Luftfahrttechnik, Luftfahrtmanagement in den letzten 2,5 Jahren macht, muss er alles durchlaufen. Sitzt am Terminal, in der Abfertigung, beim VIP-Service, belädt und lotst Flugzeuge, ist im Einkauf und Rechnungswesen auch in der PR-Abteilung des BER. Klar sind sie hier alle stolz auf ihren Überflieger, so Pressesprecherin Sabine Deckwert.
Er ist schon total engagiert dabei und hat halt für alles Interesse. Und er sieht was, er will es wissen, er bietet an und sagt, boah, kannst mich mitnehmen, ich möchte das auch mal erleben. Ich finde schon, Flughäfen, die haben eine immense Anziehungskraft. Und was uns auch wichtig ist, ist dieses Kerosin im Blut. Das ist einfach auch dieses Unterwegssein, diese Riesenflieger, diese Internationalität, die Menschen, die hier durchlaufen aus aller Herren Länder. Das ist schon eine große Faszination. Und das dann noch zu schaffen mit so einem Abschluss, ist der Wahnsinn.
Das 1,0-Zeugnis hat er in der Tasche. In knapp 2 Jahren den Bachelorabschluss. Und dann?
Ich will jetzt auf jeden Fall nicht für mein ganzes Leben reden. Aber erstmal finde ich das hier super interessant, weil es eben auch eine sehr interessante Vergangenheit hat, die Berliner Flughäfen. Wie sich das weiterentwickelt, da dabei zu sein, das macht mir einfach die größte Freude.
Das sagt Linus Schwenger, prämiert als einer der besten Azubis in Deutschland, im Beitrag von Iris Wußmann.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Ein Leben für den Frieden in Berlin-Wedding. In der Brüsseler Straße, in einem ehemaligen Laden eines Altberliner Mehrfamilienhauses, ist das Antikriegsmuseum untergebracht. Der 84-jährige Tommy Spree ist dort seit über 40 Jahren ehrenamtlicher Museumsleiter. Das Museum zeigt in mehreren Räumen die verheerenden Auswirkungen von Kriegen, ganz im Geiste seines Gründers, erzählt dessen Enkel Tommy Spree.
Mein Großvater Ernst Friedrich, Schriftsteller und Pazifist, hatte 1925 das erste Antikriegsmuseum weltweit hier in Berlin gegründet. Und es war auch ein Museum gegen die Nazis.
Das Museum wurde dann 1933 von den Nazis verboten und zerstört. Der Gründer musste fliehen. 1982 hat sein Enkel dann das Museum wieder eröffnet. In den Vitrinen sind Relikte aus den Weltkriegen zu sehen. Viele der Ausstellungsstücke stammen laut Tommy Spree von Besuchern.
Sie bringen jede Woche irgendwas. Auch Spenden werden gegeben. Wir nehmen ja kein Eintrittsgeld. Because we're a non-profit organization.
Siegfried Bauer arbeitet ebenfalls ehrenamtlich im Antikriegsmuseum und ahnt die Motivation der Spender.
Immer wieder werden uns dann eben auch Sachen dagelassen, nicht? Weil die Menschen auch das Gefühl haben, dass hier halt mit diesen Relikten auch mit dem entsprechenden Respekt umgegangen wird. Es geht von all diesen Sachen natürlich ein Schauer aus, denn wir sind ja ein Antikriegsmuseum und was Sie hier alles sehen, sind Folgen des Krieges.
Zu sehen sind in den Vitrinen und an den Wänden Fotos und Dokumente aus Kriegszeiten, Filmaufnahmen, aber auch viele Exponate wie Beinprothesen aus dem Ersten Weltkrieg, Gasschutzanzüge für Kinder aus dem Zweiten Weltkrieg, Plakate für den Frieden. Highlight des Museums ist der Abstieg in den Keller. Ein ehemaliger Luftschutzbunker vermittelt hier ein beklemmendes Gefühl von durchwachten Bombennächten. Auch nach Jahren der Arbeit hier ist das für Mitarbeiter Siegfried Bauer immer noch erschütternd.
Dann kommt der direkte Alarm und der Angriff ist da. Und dann ist man froh, wenn man im Bunker sitzen kann. Dann kommen die Einschläge immer näher. So ist das, wenn Krieg ist. Ich kann übrigens hier nur einen Berliner Bunker zeigen, aber es wäre ganz gut, wenn man im Moment vielleicht daran erinnert, dass von der Ukraine bis Gaza überall Menschen zitternd in den Bunkern sitzen und froh sind, wenn dieser Albtraum endlich vorbei ist.
Sich aussprechen gegen Gewalt und Krieg. Das wollte der Gründer vor 99 Jahren und das wollen die Macher des Museums heute ebenfalls. Sowohl die Exponate als auch der Einsatz der Ehrenamtlichen beeindruckt die Besucher.
Das hier ist mit sehr viel Kleinteiligkeit und Liebe zusammengestellt worden. Und es ist eigentlich mehr, glaube ich, ein Erzählmuseum als ein Anguckmuseum.
Ich mache selber Ehrenamt in der Kirche und das ist schon eine Herausforderung, auch immer sich quasi immer wieder aktiv zu sein und auch die Zeit zu finden, neben seinem normalen Leben auch noch aktiv zu sein in einem Ehrenamt.
Tommy Spree war früher Geschichtslehrer und kann zu jedem Exponat etwas erzählen. Der 84-Jährige ist, so oft er kann, im Museum. Das Erbe seines Großvaters fortzuführen und mit den Besuchern über die Schrecken des Krieges zu sprechen, ist sein Lebenswerk. Für sein ehrenamtliches Engagement hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Durch unsere Vitrinen, durch unsere Ausstellungsteile wollen wir den Menschen klar machen, dass Krieg eigentlich Wahnsinn ist und dass die Menschen, wenn sie überleben wollen, lernen müssen aus den vergangenen Kriegen.
Fast 100 Jahre nach der Gründung des Antikriegsmuseums ist das noch immer aktuell.
Der Aufstieg vom Bündnis Sarah Wagenknecht war rasant, auch in Brandenburg. Erst vor einem halben Jahr ist in Schwedt der BSW-Landesverband aus der Taufe gehoben worden. Und am Mittwoch wird das BSW mit der Wahl von Dietmar Woidke zum Ministerpräsidenten aller Voraussicht nach schon zur Regierungspartei in Brandenburg im ersten von 16 Bundesländern. Wer sind die Menschen im Brandenburger Landesverband der Wagenknecht-Partei? RBB24-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow hat sich das Personaltableau angeschaut.
Etwas mehr als 202.000 Wahlstimmen von Brandenburgerinnen und Brandenburgern haben im September dafür gesorgt, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht nun mit 14 Frauen und Männern im Brandenburger Landtag vertreten ist. Eines von 50 Brandenburger BSW-Mitgliedern ist Melanie Matzies-Köhler, Diplompsychologin aus Falkensee. Als neue Landtagsabgeordnete will sie sich für Kinder, Jugendliche, Senioren und für Inklusion engagieren und sie ist überrascht, den Parlamentseinzug geschafft zu haben.
Ich war ja auch sehr erstaunt darüber, dass es dann doch relativ, wie soll ich sagen, schnell passiert ist. Man muss da manchmal erst hinterherkommen, so in den letzten Wochen und Monaten. Ne?
Als kleiner Regierungspartner neben der SPD würden die BSWer mit wenig Erfahrung im Potsdamer Alltag nicht zurückstehen.
Das wird sicherlich Herausforderungen mit sich bringen. Wir werden da aber, glaube ich, sehr, sehr gut begleitet durch die Menschen, die hier auch schon sehr viel Erfahrung haben. Gerade auch Robert Krumbach halte ich für da sehr, sehr kompetent. Bin da zuversichtlich, fühle mich auch gut aufgehoben.
Der Frankfurter Viktor Zerniko gehört zu den Jüngsten in der jungen Partei.
Jüngere Parteien, die können ja auch dafür da sein, der SPD ein bisschen sozusagen Feuer unterm Hintern zu machen, um es mal zu sagen. Aber dafür ist man ja da auch, um jetzt zu regieren, um dann zu streiten. Der Koalitionsvertrag ist schon sehr in Ordnung.
Langjährige Ex-Sozialdemokraten wie BSW-Landtagsfraktionschef Robert Krumbach gehören zum Grundstock der Wagenknecht-Partei. Aber auch frühere SED- und Linke-Mitglieder wie der Potsdamer Hans-Jürgen Scharfenberg. Etwa 2000 Unterstützer und Interessenten für den Eintritt ins Bündnis Sarah Wagenknecht soll es im Land Brandenburg geben. Die 14 Abgeordneten werden jedenfalls am Mittwochvormittag schon mal gefordert, wenn die Wahl des Ministerpräsidenten im Brandenburger Landtag ansteht.
Thorsten Südow aus der RBB24 Landespolitik war das. Noch gut zwei Wochen bis Heiligabend. Langsam wird es ernst für alle, die Präsente verschenken wollen und für diejenigen, die sicherstellen müssen, dass die Pakete dann auch unterm Baum liegen. Das Sortierzentrum in Schönefeld bei Berlin gilt als wichtiger Knotenpunkt des Online-Händlers Amazon. Waren aus Zentrallagern in halb Europa werden dort sortiert und in ihre Zielregionen weitergeleitet. RBB-Reporterin Anja Kabisch hat sich die Abläufe im Vorweihnachtsstress zeigen lassen.
Hochbetrieb im Amazon-Sortierzentrum in Schönefeld. Fast im Minutentakt rollen die Laster aus den Zentrallagern an. Derzeit meist voll mit Weihnachtsgeschenken, bestätigt Standortleiter Andreas Bölke.
Es ist natürlich immer eine tolle Zeit, wenn alles wirklich fließt und man sieht, dass die Prozesse liefen, die Kunden bedient werden.
Jeden Tag durchlaufen in der Adventszeit 400.000 große und kleine Pakete die Sortieranlagen. Das ist doppelt so viel wie sonst üblich. 250 zusätzlich Beschäftigte sorgen in der Vorweihnachtszeit neben der 500-köpfigen Stammbelegschaft dafür, dass die Weihnachtssendungen schnell an ihr Ziel gelangen. Pakete und Päckchen kommen nicht nur aus deutschen Zentrallagern, weiß Steffen Adler von der Amazon-Pressestelle.
Wir bekommen aber auch Sendungen aus vielen europäischen Logistikzentren. Das ist also auch eine Drehscheibe in Europa.
Maximal 2,5 Stunden dauert der Durchlauf eines Päckchens. Die End- und Beladung der Lkw-Anhänger und Container erfolgt mit der Hand. Fast alle anderen Arbeiten werden von Computern gesteuert, erklärt Standortleiter Bölke.
Das ist eine automatische Sortieranlage, die, wenn Sie die Pakete scannen, werden die erfasst und dann weiß der Computer genau, an welcher Rutsche das Paket runtergehen muss.
Alle Prozesse im Blick behalten, das ist die Aufgabe der griechischen Abteilungsleiterin Aikaterini Vrachnaki.
Sie achte auf die Produktivität, so sagt sie. Alles müsse ineinander greifen. Dafür koordiniere sie den Einsatz der Mitarbeiter und vieles mehr.
Alle hier sind sich sicher, dass die Weihnachtspakete pünktlich ans Ziel kommen. Auf das bei der Bestellung zugesicherte Zustelldatum können sich die Kunden demnach verlassen.
Anja Kabisch war für uns in Schönefeld im Sortierzentrum von Amazon. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.